Starten pünktlich um 19 Uhr. Genau. Ich freue mich ganz besonders auf den Abend heute. Das ist der letzte Abend in dieser Reihe über Bibelauslegung, Hermeneutik. Und das ist der vierte Abend. Und erst wollte ich auch nur drei Abende machen, aber dann habe ich gedacht, das ist quasi jetzt ein Bonus. Abend, genau. Und der wird auch ein bisschen anders als die anderen Abende. Da habt ihr relativ viel auch zu tun selber, aber auch zu diskutieren, genau. Und dieser Abend geht zum Thema grundlegende und philosophische Überlegungen zur Hermeneutik. Aber wie bei allem sollten wir vorher mit einem Gebet starten. Udo, da. Amen. So, hier vorne sind noch Skripte, wer noch keins hat, könnt ihr euch holen. Heute Abend braucht ihr auch eins. Genau. Und einen Stift braucht ihr auch. Hat jemand keinen Stift mit? 1, 2, 3, 4, genau. Vielleicht könnt ihr ein bisschen teilen. Oder irgendwo hier hinter müssen eigentlich auch noch Stifte lagern. Oder oben zur Not, genau. Danke, Chrissy. Genau. Ja, dann möchte ich einfach noch darauf hinweisen, dass es diese Vorträge auch auf unserem Predigt-Podcast nachzuhören gibt. Falls ihr das machen wollt oder mit eurer Kleingruppe, könnt ihr das da nachhören. Und wer das noch nicht kennt mit dem Podcast und da ein bisschen Nachhilfe braucht, also wenn ihr ein Smartphone habt oder einen Computer, dann könnt ihr auch einen Podcast hören. Müsst ihr nur wissen, wie. Genau, da könnt ihr einmal unsere Predigten hören. Da gibt es die also auch unter dem ganz normalen Predigt-Podcast. Dann ist das Skript ja inzwischen auf 70 Seiten angewachsen. Das ist ja jetzt nur der letzte Teil. Und ich werde das einfach, habe ich mir überlegt, ist am einfachsten. Ich hänge es am Donnerstag, hänge ich einen Link an die Donnerstagsmail. Da könnt ihr euch das runterladen. In dem Skript ist auch noch mehr drin, als ich jetzt hier gemacht habe. Weil das waren ursprünglich mal zwei Wochenenden. Und der Abend war ein ganzes Wochenende. Und da gesehen, da gibt es noch ein bisschen mehr. Ich habe es aber gekürzt. Aber trotzdem schaffen wir vielleicht auch heute Abend gar nicht alles, was hier drin ist. Das macht nichts. Kann man vielleicht auch zu Hause noch ein bisschen weitermachen. Okay. Genau, am Ende lassen wir auch nochmal einen Kollekte rumgehen, einfach so für Kopien und überhaupt, ja, wer gern geben möchte, dass er die Gelegenheit dazu hat. Ja, wir haben in den letzten Abenden uns ja mit ganz praktischer Bibelauslegung beschäftigt. Wir haben geguckt, was muss man bei Gleichnissen beachten, was bei Weisheitsliteratur im Alten Testament, bei Erzähltexten im Alten Testament und bei der Apostelgeschichte. Und bei neutestamentlichen Briefen haben wir auch noch kurz gestreift. Und man könnte natürlich jetzt noch viel mehr machen, Offenbarung und so, aber das sind auch komplizierte Themen. Vielleicht machen wir das ja mal in der Fortsetzung. Aber heute soll es nochmal über grundlegende Überlegungen gehen. Die macht man normalerweise, wenn man so einen Hermeneutikkurs macht, am Anfang. Ja, aber ich habe irgendwie gedacht, für Gemeinde lieber erstmal was Praktisches und die Überlegungen als Bonus sozusagen zum Schluss, weil das ist nämlich auch ganz interessant und vielleicht wird manches von dem, was ich so erzähle, euch ja logisch erscheinen oder vielleicht auch bekannt vorkommen und für andere mag es total neu sein. Ja? Ich hoffe, ich überfordere da heute Abend niemand mit, aber wenn doch, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid und da können wir da auch im Gespräch bleiben. Genau. Ich will nämlich, dass wir heute uns mal bewusst werden, dass wir auch die Bibel immer mit einer bestimmten Brille auf der Nase lesen. Ich meine nicht eure Lesebrillen da, ne, sondern ich meine so eine vielleicht gefärbte Brille. Hier, die ist schön rosa, die liebe ich besonders, auch wenn die jetzt leider schon viele Kratzer hat. Aber die Welt sieht einfach schöner damit aus. Ja? Die Wolken sind schön rosa, die Ampel an der Straße leuchtet immer so schön rot damit und auch die Gesichter sehen ein bisschen gesünder aus. Ja. Also ich liebe rosa Sonnenbrillen, ja, auch wenn es die nicht so oft gibt, aber wenn ich mal eine sehe, dann hole ich mir die direkt, weil die verkratzen bei mir immer. Genau. Und ja, man sieht dann einfach die Welt ein bisschen anders durch. Und ich habe euch hier mal so zwei Bildchen aufgemalt. Wenn ihr da genau hinseht, werdet ihr auch sehen im linken Bild, ne, beide schauen eigentlich in den Text rein, aber die links hat halt eine gefärbte Brille und der rechts hat eine klare Brille. Und auf dem rechten Bild ist es noch ein bisschen witziger, finde den Fehler, ja, wer erkennt es, ne? Sie sieht in ihrem Spiegelbild, also bei ihm, sieht sie sich als Pärchen mit ihm, aber er sieht nur sie. Seht ihr das genau? ja, so typisches Männer-Frauen-Ding vielleicht oder so, ne? Sie denkt vielleicht schon ein bisschen weiter. Und genau. Ja, so haben wir ja manchmal unterschiedliche Blickwinkel und das hängt mit dem zusammen, wie wir sind und wie wir geprägt worden sind. Und deshalb lesen wir auch die Bibel manchmal anders. Anais Nin hat gesagt, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Kann man ja mal drüber nachdenken, ob das so ist. Ja, ist vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ist ja was dran. Ne? Für den für den Maurer ist jedes Problem ein Nagel oder wie war das? Ne? Genau. Und ein Theologe denkt immer irgendwie theologisch und eine Mutter denkt immer wie eine Mutter. Und also das sind so die Sachen. Und ich bin auf diese Fragestellung zum ersten Mal so richtig gestoßen, als ich das erste Mal an einer theologischen Akademie war zu Besuch und das erste Mal in so einer Vorlesung und der Dozent fragte die Studenten, was meinen Sie denn? Wer schreibt den besseren Bibelkommentar? Ein nichtgläubiger Mensch, der sehr gut Griechisch kann, der also das Neue Testament direkt gut übersetzen kann, oder ein Gläubiger, der kein Griechisch kann? Das fand ich eine so spannende Frage. Da habe ich gedacht, hier bin ich richtig. Genau, ein Gläubiger, der Griechisch kann, das ist natürlich, genau, das wäre natürlich wahrscheinlich das Beste. Aber es ist wirklich eine interessante Frage, ne? Der kein Griechisch kann, macht vielleicht einfach fachliche Fehler. Aber wenn einer nicht gläubig ist und einen Bibelkommentar schreibt, was passiert denn dann? Ja. Also das sind so die Fragen, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Und da starten wir mal mit einem Quiz, da könnt ihr jetzt was ankreuzen. Wie stark bist du vom heutigen Zeitgeist geprägt? Also dieses Quiz ist jetzt keine Prüfung und es soll mehr zum Nachdenken anregen, als irgendein Ergebnis bringen, sag ich mal. Da sind so verschiedene Glaubenssätze drin, einmal typisch Zeitgeist, einmal typisch Bibel oder typisch christliche Lehre. Ja, und jetzt ohne jetzt riesig groß nachzudenken, kreuzt einfach mal an, wenn ihr die Antwort nicht wisst, dann geht einfach zur nächsten Frage. Nehmen wir uns doch da mal ein paar Minuten für Zeit. Wie stark bist du vom heutigen Zeitgeist geprägt? Also vielleicht können wir mal die erste Frage durchgehen, dass ihr wisst, wie es läuft. Was ist der Sinn des Lebens? Also der Zeitgeist ist natürlich jetzt immer alles sehr verkürzt, ja, dass es so in so einen Multiple-Choice-Test passt. Vom Existenzialismus und Humanismus geprägt. Man muss jetzt noch nicht mal unbedingt wissen, was das ist. Aber da würde man sagen, jeder Mensch gibt seinem Leben selbst einen Sinn. Es gibt keine objektive Bestimmung. Oder sowas wie Glück und Selbstverwirklichung sind das höchste Ziel im Leben. Demgegenüber jetzt Bibel oder christliche Lehre, der Sinn des Lebens besteht darin, Gott zu erkennen und ihm zu dienen. Oder das höchste Ziel ist es, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Also ihr könnt auch mehrere Sachen ankreuzen. Es geht da einfach darum, mal zu sehen, gibt es auch Sachen, wahrscheinlich würden die meisten uns ja diese christlichen Sachen ankreuzen, weil wir ja Christen sind, aber gibt es vielleicht auch Sachen im oberen Bereich, wo ich auch überlege, stimmt das? Oder weil ich sogar überzeugt bin, dass das stimmt. Könnte ja auch sein. Gibt hier nicht unbedingt ein richtig oder falsch bei diesem Test. Okay, viel Spaß. Genau, es kann ja auch sein, dass man so sagt, ja, Schuld ist natürlich sozial konstruiert irgendwie, aber hier geht es ja, also du kriegst gewisse Werte mit und wenn du gegen die verstößt, kriegst du ein schlechtes Gewissen. Aber hier geht es ja nochmal um so eine grundsätzliche Sache. Was ist die Grundlage für Moral, war das, glaube ich. Wie sieht das Menschenbild aus, genau? Oder wie sollen wir mit Schuld umgehen? Ja, also wie gesagt, das sind total vereinfachte Statements, ja, dahinter stecken ja gewaltige Philosophien und Ideen, aber vielleicht kommt man dadurch mal der einen oder anderen Sache auf die Spur und überlegt sich, ach, vielleicht bin ich ja da doch ein bisschen vom Zeitgeist noch geprägt. Also ich habe zum Beispiel mal angekreuzt, das habe ich nämlich früher mal geglaubt, unter 5, der Mensch ist ein zufällig entstandenes, hochentwickeltes Tier. So bin ich als Jugendlicher groß geworden in der Schule und dann habe ich auch viele Bücher dazu gelesen. Und als ich dann Christ wurde, habe ich das am Anfang noch geglaubt. Ja, da war das irgendwie noch, das war für mich so sonnenklar. Ich habe dann zwar auch an Gott und an Jesus geglaubt, aber ich habe auch geglaubt, dass wir ein hochentwickeltes Tier sind. Ne? Und das da irgendwie, bis ich dann durch Schöpfungsgeschichte, aber auch andere Überlegungen wirklich umgedacht habe. Und dachte, nee, der Mensch ist schon, unterscheidet sich eindeutig vom Tier. Und genau, aber das ist zum Beispiel sowas, da würde ich sagen, da habe ich umdenken gelernt. Oder wenn ich mich selbst optimiere, das ist unter 8, kann ich mein Leben unter Kontrolle halten. Sowas habe ich auch mal geglaubt. Auch durch so Sachen, die ich als Jugendlicher gelesen hatte. Will ich euch nicht erzählen, was ich da alles für komische Sachen gelesen habe, aber ich bin ja erst mit 18 Christ geworden, das heißt, vorher hatte ich nur eine familiäre christliche Prägung, aber nicht so eine eigene. Und da habe ich sowas auch mal geglaubt. Genau. Ja. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, sagt der Paulus. Und das bezieht sich eben auch auf solche Dinge, wenn wir merken, ich bin dann doch sehr vom Zeitgeist geprägt. Vielleicht nochmal eine Sache, um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das ist die zweite Frage, was ist Wahrheit? Weil das gerade so aktuell ist. Ja, da wäre eben, würde die Postmoderne, das muss ich jetzt nicht erklären, was das alles ist, aber die würde sagen, Wahrheit ist subjektiv, jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja. Also weil das ist gerade so, das ist eben eine auch irgendwo wichtige philosophische Erkenntnis. Und daraus folgt eben dieser zweite Punkt, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur Perspektiven. Das muss da nicht unbedingt daraus folgen. Also man kann auch glauben, dass es eine absolute Wahrheit gibt und trotzdem wahrnehmen, dass Menschen sowas wie in unterschiedlichen Welten gedanklich leben. Und zum Beispiel wie heutzutage die Menschen auch Nachrichten lesen mit den Social Media und irgendwann landet jeder so in seiner Blase und bekommt immer nur noch das bestätigt, was er sowieso schon glaubt, weil das dann mehr gelesen wird und die dann besser Werbung machen können. Deshalb ist es so aktuell. Ja? Und manche Leute wissen gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt glauben, was ist Wahrheit? Und das hat schon, denke ich, Auswirkungen bis hin dazu, dass es jetzt eigentlich noch einen Schritt weiter geht, aber auch nur in Folge, das wurde auch philosophisch schon vorhergesagt, dass dann natürlich mehr und mehr Systeme und Menschen auftreten, die einfach Wahrheit schaffen, ne? Wo die Wahrheitsfrage gar nicht mehr, es geht nicht mehr darum, was ist richtig und falsch, was ist wahr, was ist falsch, sondern es wird einfach Wahrheit geschaffen. Das ist ja gerade sehr aktuell, wisst ihr wahrscheinlich, von dem ich rede, ja. Da schafft jemand einfach Tatsachen. Ja? Auch wenn das allem widerspricht, was irgendwie bekannt ist und so. Völlig egal. Selbst wenn das dem widerspricht, was er 2 Wochen vorher gesagt hat. Es wird einfach eine Wahrheit kreiert. Genau. Und die soll man dann eben glauben. Und wenn man jetzt sehr von diesem Geist der Zeit beeinflusst ist, ist es auch okay. Weil letzten Endes kann man Wahrheit sowieso nicht erkennen. Versteht ihr? Kommt ihr noch mit? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen als Christen. Weil es gibt ja das Wort von Jesus, der sagt ja nicht, ich habe die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit, was ja hochinteressant ist. Ich bin die Wahrheit in Person. Und das macht Jesus eigentlich für den heutigen Menschen total interessant, der ja irgendwann komplett verwirrt ist. Ja, was soll ich denn jetzt glauben? Ja, also gibt ihm ja auch 1000 Richtungen und 1000 Religionen. Was soll ich glauben? Wer hat die Wahrheit? Anscheinend hat jeder seine eigene. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Ja, nicht, ich bin ein weiteres System, in das du dich reinarbeiten könntest oder so, sondern er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das ist ein ganz starker Vers für die Menschen von heute. Genau. Ja, und dass auch Gottes Wort Wahrheit ist, ja, als irgendwie uns da die Wahrheit begegnet, kommen wir später auch nochmal für vor, das ist auch was, wo eben, was in der Evangelisation heute schwierig ist, weil dem Zeitgeist gemäß sagen dann Menschen, das ist ja schön für dich, dass du das für dich so gefunden hast. Ja, es wird also gar nicht mehr diskutiert, was wahr und was falsch ist, sondern ja, ist doch schön, dass du da so eine Wahrheit für dich entdeckt hast. Ne? Ja, genau. Hat aber nur nichts mit mir zu tun. Ja, und wie stark sich da die Welt gewandelt hat, da habe ich mal zwei Bücher mitgebracht. Das sind zwei Dogmatiken, also so Gesamtwerke von christlicher Lehre, immer so dicke Schinken. Und das ist von einem Herrn Müller, die christliche Dogmatik aus den 40er Jahren. Und die wurde damals massenhaft nach Deutschland geschickt, deshalb kann man die sehr günstig im Antiquariat erwerben, mit den Hilfspaketen. Die Lutheraner haben Hilfspakete für die Deutschen gepackt. In der Nachkriegszeit haben wir immer noch so eine schöne lutherische Dogmatik mit reingeschoben. Ja, ja. Sehr cool. Und der Herr Müller macht das immer so, das ist halt jetzt richtig modern, nicht postmodern, also nach der Moderne, sondern aus der Moderne, so letztes Jahrhundert. Er schreibt immer, warum die Katholiken falsch sind, warum die Reformierten falsch sind und warum die Lutheraner richtig sind. Und egal was für ein Thema, das ist ja so herrlich. Ja, also immer dasselbe Muster, egal was für ein Thema, Jesus, Gott, irgendwelche theologischen Theorien, immer die Katholiken falsch, die Reformierten falsch und die Lutheraner sind richtig. Immer. So, der hier macht es ein bisschen anders, der Wayne Grudem, das ist so ein Amerikaner, das war mal eine Zeit lang meine Lieblingsdogmatik, weil er schreibt dann, er ist eigentlich Baptist, aber er schreibt dann so, warum er denkt, die Lutheraner haben da was Gutes erkannt, aber die Reformierten haben da einen guten Aspekt erkannt und er sieht es dann irgendwie so und so. Ne? Also das ist schon mal viel toleranter, also er anerkennt, dass andere auch ein Stück Wahrheit haben. Vielleicht mehr so wie der Paulus, der sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. Ne? Also von daher sehen ist auch bei diesem Zeitgeist nicht alles negativ, sondern es gibt auch eine große Chance für die Einheit der Christen, weil wir nicht mehr aufeinander rumhacken, wer denn jetzt Recht hat, sondern irgendwie ein Stück weit akzeptieren, naja gut, wir sehen es halt so von der Bibel, ihr seht es so von der Bibel, Hauptsache wir sind eins in Jesus. Ne? Das geht zumindest bei ganz vielen Themen ganz gut. Die Zeiten, wo wir uns so die Köpfe eingeschlagen haben, sind Gott sei Dank ein wenig vorbei. Ja. Aber wie gesagt, es kann auch, also es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich bin nicht vom Zeitgeist beeinflusst. Die sind dann aber manchmal vom Zeitgeist von vor 100 Jahren beeinflusst. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber vielleicht dann nicht vom Aktuellen so sehr. Genau. Irgendwie sind wir alle so ein bisschen beeinflusst, weil wir halt hier groß geworden sind und wir haben das alles aufgenommen. Deshalb dieser Vers so wichtig, erneuert euer Denken. Das ist ein lebenslanger Prozess. Wir sind auf Seite 61 unten. Da habe ich auch noch mal den Kolosser euch reingeschrieben. Jetzt brauche ich die andere Brille. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehrentrug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Sehr interessanter Vers. Was meint er damit? Lasst euch nicht einfangen durch Philosophie und Lehrentrug. Das ist Luther. Andere Übersetzungen sagen, durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn. Neue evangelistische Übersetzung. Irgendeine Philosophie, die nichts als leerer Betrug ist. Bruns. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, NGÜ. Genau. Also es geht jetzt nicht gegen Philosophie an sich, sondern gegen diese damals auch sehr beliebten Spekulationen, Verschwörungstheorien und so weiter. Und auf der nächsten Seite sieht man so ein bisschen, welche Auswirkungen diese Lehren haben, ein paar Verse weiter, ab Vers 20 sagt er, wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferleben, als lebtet ihr noch in der Welt? du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll, es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ja, also schon damals hatte Paulus sich mit dem Zeitgeist der Leute auseinandergesetzt. Und das ist ja auch interessant, wir haben neutisch wieder, wenn wir die Bibel lesen, dass man so ein bisschen versteht, gegen was hat er denn damals eigentlich gesprochen? Was hat damals die Menschen in ihrer Kultur so bewegt? Was haben die so geglaubt? Womit sind die groß geworden? Und dann kann man diese Verse verstehen. Hier ist zum Beispiel klar, dass diese philosophischen Richtungen oder diese Lehren, die damals verbreitet waren in der Kultur, zu so Art Geboten oder Lebensstil geführt haben, die Menschen eingeengt haben. Du sollst das nicht anfassen, weil du dann vielleicht unrein wirst. Du sollst das nicht kosten, ne, weil das isst man nicht. Du sollst das nicht anrühren. Und wo doch alles verbraucht und vernichtet wird, sagt er. Ja, und das sind menschliche Gebote und Lehren. Also damals waren das so philosophische Richtungen, die den Menschen alles Mögliche gerne verboten haben, damit du dann, wenn du dann da drin bist, auch zu einer gewissen Elite gehörst, ne, und dich als was Besseres fühlen kannst. Genau. Genau. Genau, richtig. Die Gnostiker zum Beispiel, die eben ein Problem hatten mit materiellen Dingen, da musste man immer geistlich, wie auch immer sein. Und da wurde alles körperliche Genuss und so weiter wurde abgelehnt, also verboten, oder wurde exzessiv gelebt, weil es da sowieso nicht drauf ankam. Also das war der Dualismus, genau. Und der Griechische. Und wenn wir also so einen Vers lesen, dann fragen wir erstmal, was sind damals gemeint? Und dann im nächsten Schritt überlegen wir dann aber auch, was hätte der heute geschrieben? Ne? In diesem Geiste, was hätte er den Menschen heute gesagt? Was würde er unserer Gemeinde schreiben? Ja, und ich wollte nochmal an die Jahreslosung erinnern, prüft alles und das Gute behaltet. Genau, da haben wir schon viel zu gehört. Das geht ja eigentlich da um Prophetie, aber das kann man natürlich auch sehr gut als allgemeines Prinzip nehmen, um Dinge zu prüfen. Genau. Und man muss einfach auch mal kritisch sein oder mit einem geistlichen Blick auf manche Werte dieser Welt, die immer hochgehalten werden, zu sehen. Und ich würde mal die Frage stellen, geht es eigentlich mit christlichen Werten gut einher? Manches ist ja auch gut, ja, finde ich. Und manche Trends und so sind ja richtig super. Also zum Beispiel, dass jetzt diese ganzen Missbrauchsgeschichten endlich mal rauskommen. Die gab es ja schon immer, aber jetzt kommen die endlich mal raus und man unternimmt was dagegen, wird höchste Zeit. Eigentlich viel zu spät, aber jetzt ist halt gerade so eine Zeit, da kommt das alles raus und ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz positiver Trend, auch wenn es krasse Sachen offenbart, auch in Kirchen, aber das muss ja mal angegangen werden. Und aber andere Sachen, wie zum Beispiel, dass Leute jetzt einfach irgendwelche Wahrheiten schaffen können wollen, ja? Also das finde ich sehr bedenklich, muss ich sagen, ja. Und uns dann quasi den Leuten noch fast egal ist, was jetzt stimmt oder nicht. Oder wir uns von irgendwelchen Videos und so mehr belehren lassen als von tiefergehenden Auseinandersetzungen. Also das sind schon Dinge, wo wir auch echt gucken müssen, dass wir da nicht in der Suppe schwimmen. Ihr kennt vielleicht das Bild vom Frosch in der Pfanne, ne? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das auch nur so ein Mythos ist, ja, aber angeblich, wenn man einen Frosch in die Pfanne setzt mit Wasser drin und man macht es heiß, dann checkt er das nicht, dass es wenn es nur langsam heiß wird, also wenn man ihn ins Heiße, dann würde er sofort rausspringen. Angeblich springt er nicht raus, wenn es nur langsam aufgedreht wird und verkocht dann da irgendwann. Ne? Also, ja. Und so, weil ihm die Sensoren fehlen, das so plötzlich so schleichend wahrzunehmen. Na gut. Ja, jetzt kommen wir zur hermeneutischen Grundregel. Gibt es dann überhaupt eine richtige Auslegung eines Bibeltextes? Wenn wir den jetzt alle hier mit unserer eigenen Brille lesen an die Bibel und ja, jeder ist bibeltreu und trotzdem kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen, gibt es denn dann überhaupt eine richtige Auslegung? Und als richtige Auslegung würden wir halt diejenige bezeichnen, die den Text so versteht, wie ihn der Autor gemeint hat. Ein Text kann nicht bedeuten, was er nie bedeutet hat. Wichtiges hermeneutisches Prinzip. Oder um es positiv auszudrücken, die wahre Bedeutung eines Bibeltextes für uns ist das, was er nach Gottes Absicht aussagen sollte, als er zum ersten Mal formuliert wurde. Das ist immer das Ziel, herauszufinden, was hat damals Gott den Leuten gesagt, bevor wir dann dazu übergehen, zu überlegen, was hat denn das jetzt mit mir zu tun. Es ist jetzt ein bisschen Wiederholung. Drei Aspekte. Was sagt der Verfasser? Inhalt. Zweitens, warum sagt er es? Aus welchem Anlass schreibt er das? Mal nachlesen im Bibellexikon oder so. Und wozu sagt er es? Zweck, welches Ziel verfolgt er bei seinen ursprünglichen Lesern? Entsprechend gilt es zwischen Auslegung und Anwendung zu unterscheiden. Die Auslegung fragt, was sagt der Text an sich? Die Anwendung fragt, was sagt der Text mir? Und jetzt kommen wir zur hermeneutischen Spirale. Das ist ganz interessant. Im hermeneutischen Zirkel wird das Vorverständnis stets durch neue Einsichten vertieft, modifiziert und revidiert. Sorry für die vielen Fremdworte, aber die bringen es auf den Punkt. Also ich gehe vielleicht tatsächlich mit meiner Brille erstmal an so einen Text ran. Ja, das fängt in der Mitte an, Vorverständnis. Aber ich schaue mir das auch genau an und versuche möglichst gut das zu verstehen. Und das wiederum prägt dann mein Vorverständnis. Also der Text der Bibel darf mein Horizont erweitern. Und wenn ich dann den Text nochmal lese, gehe ich vielleicht schon wieder ein bisschen anders daran. Und so spiralisiert sich das so nach oben. Ne? Versteht ihr das Bild? Korrekterweise sollte man beim hermeneutischen Verstehen eher von einer spiralförmigen als von einer zirkelartigen Bewegung sprechen. Also die Erkenntnis steigt. Ja? Die Momente, zwischen denen das Verstehen hin und her läuft, erfahren eine ständige Korrektur und Erweiterung. Das erste Verständnis eines Textes wird durch ein nochmaliges Lesen erweitert. Der Leser ist nun in der Lage, sein anfängliches Verständnis unter Berücksichtigung des erweiterten Verständnisses zu beurteilen. Ursprung des Zirkels ist die Wahrnehmung der Fremdheit des Textes und das Gewahrwerden, dass er nicht schon dasselbe meint wie der Leser. Also eine gewisse Demut, auch gerade an manche Texte, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, mal ranzugehen und versuchen, die wirklich sprechen zu lassen und zu verstehen und wie sag mal zu belegen, was hat es damals, was wollte Gott den Menschen damals sagen? Nicht schon zu kommen und quasi, ich weiß sowieso schon, was drin steht, also, oder zu gucken, passt der Text jetzt in das, was ich sowieso schon glaube? Sondern eher mal, passt das, was ich sowieso schon glaube, eigentlich mit diesem Text zusammen? So rum. Kommt ihr noch mit? Wir machen es mal deutlich an einem Beispiel. Johannes 1, Vers 1 in der hermeneutischen Spirale. Johannes 1, Vers 1, da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So, Vorverständnis, erster Zugang zum Text. Ist jetzt so ein bisschen hypothetisch, aber so könnte es laufen. Beim ersten Lesen könnte man diesen Vers als eine philosophische oder religiöse Aussage über das Wort, griechisch Logos, interpretieren. Vielleicht denkt man an eine abstrakte göttliche Weisheit oder an die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 1. Also stellt euch vor, ihr habt noch nie Bibel gelesen oder ihr seid gerade zum Glauben gekommen, ihr lest diesen Satz. Ne? So, dann könnte man das denken. Man könnte vielleicht denken, aha, oder jemand sagt es dir, guck mal, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier so ähnlich, am Anfang war das Wort. Scheint eine Anspielung zu sein auf diesen ersten Vers der Bibel überhaupt. Hat man schon mal was verstanden? Zweitens die Kontextanalyse, also den Zusammenhang mal betrachten. Durch den Blick auf den Kontext des Johannesevangeliums stellt man fest, dass das Wort später mit Jesus Christus identifiziert wird, nämlich 13 Verse später. Das Wort wurde Fleisch. Ja. Gott wurde Mensch. Jetzt verstehen wir auf einmal, Johannes spricht nicht nur abstrakt von einem Prinzip, sondern von einer Person. Ah, das Wort ist Jesus. Also ich habe schon eine Runde gedreht und bin mit meiner Erkenntnis schon weiter. Und zwar einfach nur durch den Zusammenhang habe ich verstanden, das Wort, da scheint es um Jesus zu gehen. Jetzt drittens, historisch-kulturelle Analyse. Eine Untersuchung des griechischen Begriffs Logos zeigt, auch in so einem Lexikon mal nachlesen, dass er sowohl in der jüdischen als auch in der griechischen Philosophie eine tiefere Bedeutung hat. In der jüdischen Tradition wird Logos mit Gottes Weisheit und Schöpfungskraft verbunden. Ja, im Alten Testament gibt es auch dieses Wort Dabar. Ne? Das muss man jetzt nicht kennen, aber da ist auch von dem Wort immer, so auf Deutsch wird es immer das Wort übersetzt, da ist die Rede. Während es in der griechischen Philosophie für die göttliche Vernunft oder das Prinzip der Ordnung im Universum steht. Also sowas würde man rausfinden, wenn man einen guten Bibelkommentar hat, dann könnte man sowas mal nachlesen. Und auf einmal, wir drehen uns weiter, wird klar, wenn der Johannes jetzt so ein Wort benutzt, das Wort, ne, diesen Logos, dann klingelt bei seinen Hörern so einiges. Ne? Die einen denken an eben, wie heißt es hier, an Gottes Weisheit und Schöpfungskraft. Ja? Die Juden und die Griechen denken so an ein großes philosophisches Konzept, die göttliche Vernunft oder die Ordnung im Universum. Ja? Vor allem merken wir, okay, er hat also er benutzt so eine Sprache, damit bei seinen Zuhörern damals ganz viel klingelt. Ja? Und er benutzt ein ganz großes Wort, was für die Menschen damals auch eine große Bedeutung hatte. Theologische Reflexion, Synthese und neue Erkenntnisse. Jetzt ergibt sich ein neues Gesamtbild. Johannes beschreibt Jesus als den ewigen Logos, der schon vor der Schöpfung existierte. Das Wort war bei Gott. Selbstgöttlich ist, das Wort war Gott und in die Welt kam, um Gottes Wesen zu offenbaren. Diese Erkenntnis beeinflusst nicht nur die Leseweise von Johannes 1, Vers 1, sondern auch das Verständnis des gesamten Evangeliums. Das Wort wurde Fleisch. Am Anfang war das Wort. Ha, ja, das ist jetzt eine große Sache. So, wir sind schon wieder eine höher geschraubt und kommen dann zur Anwendung und zum Weiterdenken. Die hermeneutische Spirale endet hier nicht. Das gewonnene Verständnis von Johannes 1, Vers 1 beeinflusst die weitere Bibellektüre und das eigene Gottesbild. Neue Fragen entstehen. Wie wirkt Jesus als Logos heute? Was bedeutet das für den Glauben und für das Leben? Fazit. Durch diesen hermeneutischen Prozess entwickelt sich das Verständnis von Johannes 1, Vers 1 von einer ersten vagen Deutung hin zu einer tiefgehenden Einsicht, ein verständiges Voranschreiten in der hermeneutischen Spirale. Genau. So, ich finde, das macht sehr viel Mut. Also wir können, wenn wir uns von dem Wort prägen lassen, immer vorausgesetzt, ne, wenn wir nicht dagegen ankämpfen, nach dem Motto, ich weiß es aber besser, oder ich bringe alle Voraussetzungen mit, sondern wenn wir uns davon prägen lassen, von dieser Sicht der Welt, dann kommen wir auch zu einer tieferen Erkenntnis. Fragen an mich selbst. Um deine eigenen hermeneutischen Grundansichten besser zu erfassen, kannst du dir folgende Fragen stellen. Es kommt wieder ein Quiz. Diese Fragen können dir helfen, dein eigenes hermeneutisches Denken zu reflektieren und vertiefen, indem sie dich dazu anregen, über die Grundlagen und Prozesse deines Verstehens nachzudenken. Jetzt kommen so Fragen, auch da kann man nichts richtig oder falsch oder so machen, sondern die sollen einem zum Nachdenken darüber anregen, wie ich überhaupt irgendwas erkenne. Nehme ich mal ein Beispiel. Wie definiere ich Verstehen für mich? Durch kognitive Prozesse, also geht es darum, was zu analysieren und logisch zu erschließen, oder durch emotionale Empathie, nachfühlen, sich in andere hineinzuversetzen. Oder sage ich, es ist beides. Ja? Also einfach, dass ich mal kurz drüber nachdenke, bin ich eher so ein Kopftyp? Ist das für mich Erkenntnis? Oder bin ich eher so ein emotionaler Typ oder Beziehungstyp? Ist Erkenntnis, wenn ich mit etwas oder jemand in Beziehung trete? So geht's weiter. Nehmt euch mal ein bisschen Zeit für dieses Quiz und ja, versucht da auch vielleicht mal intuitiv was anzukreuzen. Ich meine, über jede Frage könnten wir jetzt stundenlang nachdenken, aber dafür haben wir nicht die Zeit. Also ja, rauscht da mal ein bisschen durch und guckt, was ihr da so über euch selber rausfindet. Ja, große Fragen. Ich schlage vor, wir gehen mal so ein bisschen zusammen so durch. Die Frage 1 und 6 ist ja so ähnlich. Welche Rolle spielt Emotion und Verstand? Ja, wer würde denn sagen, bei mir ist es vor allem der Verstand, der beim Erkennen eine wichtige Rolle spielt. Einer. Wer würde denn sagen, bei mir ist es vor allem die Emotion? Keiner. Wer würde denn sagen, bei mir ist es beides? Fast alle. Der Rest weiß es nicht genau. Sehr genau, sehr gut. Ihr seid sehr schön ganzheitlich. Aber ich stelle mir das so vor, stellt euch mal vor, da kommt einer, so ein emotionaler Christ eher, und sagt zu so einem eher kognitiven, rationalen Christ, sagt, oh, ich war da neulich auf so einem Lobpreisabend hier, da war Gottes, ich habe Gottes Gegenwart so krass erlebt, ich komme in den Raum rein und bin gleich auf die Knie gegangen und so. Der Rationale sagt, ja, ist Gottes doch überall, also was wusstest du, also und Jesus lebt sogar in dir, der ist immer da. Ja, schon klar, sagt der andere, ja, aber ich meine so, dass diese Gegenwart Gottes, und ja, ich habe die da so stark gespürt, und ja, ist ja logisch, dass du die gespürt hast, die ist ja auch immer da. Oh, also okay, also man kommt nicht so richtig weiter, irgendwie haben beide recht, ne? Aber es ist halt, wie erkenne ich Dinge, genau. Was auch spannend ist, Frage 4, ist Verstehen für mich ein statischer Zustand? Ja, also, oder ein dynamischer Prozess. Also, habe ich quasi irgendwann auch beim Bibellesen, kann ich sagen, so, jetzt habe ich es verstanden? Oder ist es irgendwie was wo ich immer eigentlich mit unterwegs bin, immer mehr hineinwachse? Oder ist es von Fall zu Fall verschieden? Ja, sprecht mal laut in eurem Nachdenken. Vielleicht auch mal jemand anders. Chrissy, was wolltest du gerade sagen? Beides, ne? Hängt ein bisschen von der Sache ab. Genau. Zum Beispiel, wenn du, ich würde mal eine These aufstellen, wenn du deinen eigenen Erkenntnisprozess als eher dynamisch betrachtest, kannst du bei Predigten über einen Text, über den du schon oft eine Predigt gehört hast, besser zuhören, weil du ihn ja noch tiefer verstehen kannst, weil da vielleicht ein Aspekt drin ist, den du so noch nie gesehen hast. Weil dich das an was erinnert, was auch schon in dir gewachsen ist, weil das was freisetzt. Ne? Während wenn du sagst, naja, habe ich auch schon 10-mal gehört und habe ich auch kapiert, also ja, wo soll ich jetzt hier, dann ist vielleicht die Predigt dann auch nicht mehr so spannend. Ne? Genau, immer so ein kleiner Tipp, ja. Genau, vielleicht kann man ja auch mal überlegen, ja, aber was ist Verstehen? Das ist ja auch so ein bisschen, genau. Das nächste, wie gehe ich mit Mehrdeutigkeit und Unsicherheit um? Die 5. Ich akzeptiere verschiedene Interpretationen und finde Mehrdeutigkeit bereichernd, oder ich bevorzuge klare, eindeutige Antworten. Oder ich fühle mich unwohl mit Unsicherheit, kann aber manchmal Mehrdeutigkeit zulassen. Also will ich lieber klare Sachen, oder kann ich damit leben, dass Dinge in einer gewissen Spannung sind? Was meint ihr? Geht nur ganz schwarz-weiß-Typ, sagt man manchmal, ne? Ja, genau. Also es gibt ja, ist ja auch eine Typfrage, ne? Bin ich halt so, brauche ich so klare Sache, oder kann ich gut mit so Spannungen umgehen? Also da möchte ich kurz an unseren Kirchenvater Wolfram Kopfermann erinnern. von dem habe ich gelernt. Ich komme ja von der Akademie, muss ich sagen, wo man eher schwarz-weiß gedacht hat, ne? Evangelikal, konservativ. Da gab es also, obwohl es sehr viele verschiedene Meinungen gab, das war da schon so, also es war jetzt nicht alles so eine Lehre, zack, bumm, fertig. Aber man hatte so oft die Idee, es ist entweder so oder so und wir müssen halt diskutieren, wer recht hat. Ja? Und auch man hatte die Idee, man war stark von der Einheit der Bibel überzeugt, dass die Bibel auch keine Widersprüche enthält. Jetzt gibt es allerdings schon, wenn man genau hinschaut, starke theologische Spannung. Das wurde da halt nicht als Widerspruch gedeutet, sondern eben man hat versucht, das zu harmonisieren. Ja? Und der vom Kopfermann habe ich eigentlich gelernt, der hat immer gesagt, da gibt es eine Spannung in der Bibel. Ja. Und zum Beispiel das Thema, das ist ein Klassiker, göttliche Souveränität und menschliche Verantwortung. Ja? Also wer schenkt denn das jemand, oder wodurch kommt jemand zum Glauben? Dass Gott ihn beruft, ja, ist eine Berufung, ja, oder Jesus ihn zieht, ja, nach Johannes, oder ist es meine Entscheidung, meine Bekehrung? Ja. Kann ich natürlich sagen, ja, ist natürlich beides, ne? Gott zieht ihn oder bekehrt ihn, aber wer ist denn jetzt letzten Endes dafür verantwortlich, wenn jemand zum Glauben kommt? Kann ohne Gottes Wirken quasi jemand allein durch seine Entscheidung zum Glauben kommen? Oder kann überhaupt einer sich dem Willen Gottes widersetzen? Also es wirft ja Fragen auf. Ne? Und das ist tatsächlich in der Theologiegeschichte, hat das zu gewaltigen Spannungen geführt. Da gab es halt die Evangelisten, wo ganz klar war, das liegt, der Gott hat uns alle Methoden, alles genannt, wie wir das Evangelium predigen sollen. Wenn wir es nicht predigen, dann wird nichts passieren. Es liegt alles am Mensch. Ja? Und andere haben gesagt, das ist doch Gottes Job, ja, seine Leute zu berufen. Ja, lass den doch mal machen. Ja. Und haben dann aber teilweise gar nichts gemacht. Das war dann wieder das Problem. Ja. So, Weltmission ist Gottes Angelegenheit, nicht meine. Ja, so. Hallo? Also, und in der Bibel hast du halt beides. Ne? Da hast du einen ganz klaren Missionsbefehl, geht hinein in alle Welt und ist schon klar, da sind jetzt die Jünger mit gemeint und nicht die Engel. Also, wir sollen uns aufmachen. Und du hast aber auch diese ganzen, dass Gott dich beruft, dass Gott dich zieht. Ja, Gott schenkt das Wollen und Vollbringen. Deshalb müde ich ab mit Furcht und Zittern. Also du hast beides, auch bei Paulus manchmal, in einem Vers fast zusammen drin. Und das ist halt dann die Frage, wie gehe ich denn damit um? Und es gibt zum Beispiel, das ist interessant, in der Theologie, bei der reformierten Theologie, gibt es die Tendenz, sowas alles in ein System zu bringen, ja, und quasi alles zu erklären. Und tatsächlich haben die reformierten Gemeinden heute einen starken Zulauf in einer relativ orientierungslosen Zeit, weil du auf jede Frage auch eine klare Antwort bekommst. Und der Martin Luther, der hat eben sowas nicht gemacht, der hat nicht so ein dickes Buch hier geschrieben, der hat nur einen Haufen, der hat sehr viel geschrieben, aber eben nicht so ein Werk, wo alles drinsteht. Also wenn du so ein Buch kaufst, dann hast du auf jede Frage eine Antwort. Ne? Das ist halt immer dann das Schöne. Und aber komischerweise kaufst du dir zwei von den Büchern, ja, und dann hast du dir schon wieder zwei Meinungen. Also genau, also da ist dir dann auch nicht geholfen. Und der Luther hatte ein bisschen mehr Offenheit. Ja? Und Kopfermann war ja auch von Luther stark geprägt. Deshalb ist tatsächlich im lutherischen dieses mit Spannungen leben ein bisschen normaler als bei den Reformierten, die gerne mal die Spannung in einem System auflösen. Okay, ist ziemlich theologisch, gebe ich zu, aber vielleicht ganz interessant, wenn ihr davon geprägt seid. Ja, kann man sich auch mal voll. Gab es in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, auf alles eine Antwort, eine klare Antwort? Oder hatte man dann auch eben, gab es auch Geheimnisse, ne? Geheimnisse Gottes, die man nicht so ganz erklären kann. Oder Spannungen, mit denen wir halt leben und auch gut leben können. Das war schon eine interessante Frage. Also muss immer alles ganz klar sein oder gibt es einen gewissen Spielraum in der Interpretation? Ist einfach nur wichtig, das zu wissen. Wenn ich eine Bibel lese, erwarte ich jetzt eine klare Antwort oder erwarte ich mehr so eine Richtung von Gott? Erwarte ich so ein richtig falsch, schwarz-weiß, ja, nein? Oder erwarte ich mehr Jesus hat ja manchmal, oder oft hat Jesus ja nicht einfach auf die Fragen der Leute so platt geantwortet, sondern hat ihnen dann irgendein Gleichnis gegeben, wo sie auch erstmal drüber nachdenken mussten. Also er hat ihnen eine Richtung gegeben, er hat ihnen den Horizont erweitert, aber nicht immer eine ganz klare Schwarz-Weiß-Antwort gegeben. Manchmal hat er das aber auch gemacht. 7 ist interessant für eure Hauskreise und auch für dich persönlich. Wie wichtig ist der Dialog mit anderen beim Verstehen? Sehr wichtig, ich brauche Austausch, um meine Gedanken zu entwickeln. Manchmal hilfreich, aber ich verstehe auch vieles allein. Oder ich verlasse mich eher auf meine eigene Reflexion. Also wer ist mehr so ein Gruppentyp? Würde sagen, ich brauche auf jeden Fall die anderen zum Verstehen. Ja. Wer ist mehr so ein Einzelkämpfer? Würde sagen, da sind ein paar Männer. Ja, ja. Genau. Oh ja. Bist von deinem Beruf geprägt. Ja, genau. Ja, also das ist ja auch, wie lerne ich, ne? Also, ja, ich habe auch immer die Leute bewundert, die so voll so ein Fernstudium durchziehen konnten, alles alleine lernen. Und ich habe auch viele beobachtet, wo das nicht funktioniert hat, die dann irgendwann aufgegeben haben. Also wir brauchen zum Erkennen normalerweise eigentlich die Gemeinschaft und so ist Gemeinde auch angelegt. Ja, sowohl als auch, klar. Also ich denke auch, meine ganz wichtige Erkenntnisse hatte ich auch manchmal ganz alleine, ne? Dass ich einfach dachte, wow, jetzt habe ich da jetzt hier irgendwie eine Offenbarung gekriegt und so. Aber ich kenne natürlich auch das andere. Ja, es gibt da nicht richtig oder falsch. Aber hier geht es darum, auch einfach mal zu überlegen, wie verstehe ich Dinge. Ist euch noch was aufgefallen bei den Fragen oder eine Erkenntnis gekommen über euch selbst? Spannend, ne? Ja. 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 Was? Ja, okay, dann war es nicht ganz so klar, oder was? Genau. Ja, das ist jetzt dann auch eben, wie ist man so drauf, ne? Also es merkt ihr vielleicht auch, wie ich unterrichte, ich mag es gerne, euch den Horizont zu erweitern und euch auch vielleicht zum Nachdenken zu bringen. Ich bin nicht so der Typ, der einfach so schwarz-weiß, obwohl bei manchen Bibelstellen funktioniert das wirklich sehr gut, aber weil ich einfach das auch immer an Jesus geschätzt habe, dass er die Leute so, ich immer denke, er hat ihnen eben nicht einfach nur gesagt, was sie tun und lassen sollen, sondern er hat ihnen vom Reich Gottes erzählt und ihnen was Großes gezeigt. Und manche Fragen muss man dann eben aufgrund dessen und mit dem dann selber beantworten. Ne? Genau. Ja, Frage 11, da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wie prägt mein kirchlich-religiöser Hintergrund meine Interpretation von Bibeltexten? Das ist natürlich eine ganz entscheidende. Und das kann sehr stark sein, aber es kann auch sein, dass die Prägung vielleicht gar nicht so positiv war und du genau was anderes suchst. Das kann auch sein. Also wer das sehr positiv wahrgenommen hat, seine kirchliche Prägung, der wird in der Regel die, was er da gelernt hat, auch so mitnehmen und mitbringen und so auch die Bibel lesen. Und wer das eher negativ erlebt hat, der wird ein bisschen kritischer sein und sich in große Ohren bekommen, wenn auch mal etwas anders erzählt wird. Ja. Also wenn du zum Beispiel aus einer sehr konservativen Gemeinde kommst, wo nie über den Heiligen Geist gelehrt wurde oder nur sehr wenig, ne, und du hast immer gedacht, da fehlt doch irgendwas, ja, oder irgendwie wird das Thema ausgeklammert, und kommst dann in eine charismatische Gemeinde, so haben es ja viele erlebt, und auf einmal wird darüber gelehrt, wird nicht nur darüber gelehrt, da prophezeien auf einmal Leute, also es wird gelebt, ja, da wird für die Kranken gebetet und in Sprachen gesungen, und wenn du jetzt wenn du dieses Bedürfnis auch hast, ja, und sagst, ja, ich will auch diese Aspekte des Glaubens kennenlernen, dann ist es natürlich total positiv. Wenn du aber, also ich komme ja aus einer Gegend, da gab es auch so richtig negative Vorurteile gegenüber Charismatikern, ne, Geist von unten und so Geschichten. Und wenn du dann mit so einer Prägung in eine charismatische Gemeinde kommst, da siehst du überall die Dämonen und den Teufel. Ne? Ja. Also es ist krass. Ja. Aber genauso, also ich kenne das alles. Ja. Ich kenne die Hungrigen, ja, die kommen und sagen, ja, endlich kann ich hier was sehen und erleben, wo ich sehr nur von gehört habe, wenn überhaupt. Oder andere, die Ängste kriegen und das Schlottern, ne, wenn da jemand anfängt, in Sprachen zu beten oder so. Ja, also je nachdem, wie man geprägt wurde. Ne, also deshalb lohnt es sich, da mal drüber nachzudenken. Also was mir mal sehr geholfen hat, das will ich einfach noch mal kurz erzählen. Ich komme ja ursprünglich aus der Brüdergemeinde. Und ich habe zwar nie das Gefühl gehabt, dass ich da sonderlich stark geprägt worden bin, weil ich als Kind das schon total bescheuert fand und immer nicht hin wollte. Aber ich habe mich immer gefragt, warum die Dinge so und so machen und habe das eher kritisch gesehen. Und dann habe ich eben irgendwann mal die Geschichte der Brüdergemeinde gelesen. So 3 Bände gibt es von Jordi, heißt der Typ, also wer das auch kennt. Und da ging mir die Kronleuchte auf, warum bestimmte Dinge dort so und so gehandhabt wurden. Und warum gewisse Lehren da entstanden sind und warum die Dinge so machen, wie sie sie machen. Oh, und da ging mir wirklich die Kronleuchte auf. Und da empfehle ich jedem, der aus dieser Richtung kommt, mal die Geschichte davon zu lesen, um die Brille besser zu verstehen, die man auf der Nase hat. Und dann muss man sagen, ach so, ja, das habe ich nur so mitbekommen, weil gewisse von den Brüdern an den alten senilen Gründer geglaubt haben. Der hat nämlich, als er alt wurde, andere Sachen gelehrt, als er jung wurde. Und andere Brüder haben gesagt, der ist jetzt senil, das kaufen wir dem nicht mehr ab. Wir nehmen nur das, was er am Anfang gelehrt hat. Und so hat es die ganze Bewegung gespalten. Ja. Also, kann man kaum, aber das sind diese Prägungen. Ja. Marianne, du wolltest was sagen. Genau. Zur 10. Ja. Unterscheide ich zwischen dem Verstehen von Texten und dem Verstehen von Handlungen und Situationen? Ah ja, ist die Frage, ob du an Texte, ob du Texte anders interpretierst als Handlungen. Ja, also ob du eine spezielle Art hast, über Texte zu verstehen, die sich von deinem sonstigen Verstehen unterscheidet. Ja, ist eine ziemlich abstrakte Frage. Also mir würde jetzt spontan auch nichts einfallen, aber ja. Genau, wenn dir die Frage nichts sagt, genau. Ja, kann ja sein. Naja, okay. So, jetzt kommt was Feines, der Geist Gottes als Schlüssel zum Verständnis. Gibt es nicht auch die Möglichkeit zu sagen, Geist Gottes, hier, dich will ich gerne auf der Nase haben, wenn ich die Bibel lese und da haben wir jetzt einige Verse, da gibt es noch mehr, aber einige Verse, die uns nahelegen, wie wichtig der Geist Gottes ist, ja, beim Verständnis der Bibel. Denkt auch an die Frage, wer schreibt einen besseren Bibelkommentar? Das muss man da jetzt auf jeden Fall mit berücksichtigen. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Den Epheser kann mal jemand anders laut lesen. Genau, genau. Also hier macht die Bibel selber deutlich, dass natürlich der Geist Gottes, der auch diese Schrift, diese Also der Geist Gottes, der im Prinzip die Autoren der Bibel inspiriert hat, ein Stück weit auch der Schlüssel ist, um die Bibel richtig zu verstehen. Was ja auch total Sinn macht. Also wir lesen die Bibel zwar mit unserer kulturellen Brille, aber wir lesen sie auch quasi im Geiste des Erfinders, sagt man so, im Geiste des Autors, im Geiste, also uns, also der Heilige Geist ist ja, der ändert sich ja nicht. Der war damals den Leuten gegeben und ist uns heute gegeben. Zwar wohnen wir in verschiedenen Welten zu verschiedenen Zeiten, aber dennoch, das ist das Geheimnis, warum die Bibel dann manchmal auch so ganz klar ist. Und warum alles, was wir bisher jetzt hier überlegt haben, vielleicht manchmal auch überhaupt gar keine Rolle spielt, weil Gott sich einfach ganz klar offenbart, weil es ein geistliches Geschehen ist. Ja? Wenn wir denn den Heiligen Geist haben, und den haben wir ja, wenn wir Jesus aufgenommen haben, aber ich überlege jetzt gerade so, wenn halt eben, wenn man als Nicht-Christ die Bibel liest. Wer von euch kennt die Erfahrung, dass man nach der Entscheidung für Jesus oder ja, oder nach einer Begegnung mit Jesus, dass man danach die Bibel irgendwie besser verstanden hat als vorher? Ja, es sind einige, ne? Genau. Einige haben sich bekehrt, bevor sie lesen konnten. Das ist natürlich dann schwierig, genau, das zu beurteilen. Ne? Genau. Genau. Aber genau, die Erfahrung teilen viele, dass dir auf einmal das Wort ganz anders aufgeht. Und das ist, kann natürlich mit Motivation zu tun haben, ja, dass du sagst, okay, jetzt gehöre ich zu Jesus, jetzt will ich auch wissen, worum geht es jetzt, was soll ich jetzt machen, und du da eine Bibel liest, aber es ist eben auch ein erkenntnistheoretischer Prozess, der sich nur schwer jetzt auch in philosophischen Kategorien oder psychologischen Kategorien beschreiben lässt, aber den die Bibel selber beschreibt. Das ist die Aufgabe des Geistes, eben uns zu lehren und daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat, uns in die Wahrheit zu leiten, Offenbarung zu schenken, Weisheit zu schenken, unser Herz zu erleuchten, damit wir erkennen, was die Hoffnung unserer Berufung ist und so weiter. Alle Dinge zu erforschen. Ganz viele verschiedene Bilder, die deutlich machen, der Geist Gottes ist sozusagen der Schlüssel zum Verstehen von Gottes Wort. Das geht also immer einher. Und deshalb ist es auch so interessant, wenn du manchmal, wenn du jetzt einfach einen Bibelkommentar irgendwo im Buchladen kaufst oder an der Uni ausleihst, ich war da mal ganz entsetzt, als ich das am Anfang, als ich Theologie studiert habe, gemacht habe, und ich habe mich so gewundert, ich habe irgendwie immer gedacht, das ist hochwissenschaftlich und trotzdem kommt irgendwie null von der, also was mir der Text sagt, das kommt da irgendwie überhaupt nicht drin vor. Ja? Also das Schöne, das Positive, die Message, die Power, die da drin ist, da wurde einfach nur analysiert und dann irgendwie ein bisschen Probleme beschrieben und so weiter, aber nichts Inspirierendes kam rüber. Ne? Und das kann dann trotzdem ganz hilfreich sein, weil man dadurch vielleicht Wörter besser versteht oder Zusammenhänge, aber dann habe ich festgestellt, na, das waren aber auch Leute, die es geschrieben haben, die nicht unbedingt geglaubt haben. Ja? Also muss man gucken, nicht jeder Theologe glaubt so wie wir an Jesus und den Heiligen Geist und so weiter, sondern manche sind einfach nur wissenschaftlich unterwegs und analysieren da und machen ein paar Theorien. Ja, aber das muss man einfach auch wissen, das spürt man dann ein Stück weit. Oder wenn ihr mal mit einer Sekte zu tun hattet, da hast du manchmal einen ähnlichen Effekt, dass du denkst, okay, die benutzen auch die Bibel, ja, die kennen auch irgendwie Jesus, aber nicht so wie ich, und sie liegen mit ihrer Interpretation immer so haarscharf, aber doch deutlich daneben. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr mal Leuten aus Sekten diskutiert habt, die auch die Bibel benutzen, dass man irgendwie merkt, okay, es ist nicht derselbe Geist. Ja. Und dann kann es sein, die andere Erfahrung ist natürlich die, du bist mit Leuten, du bist in einem ganz anderen Land, gehst da mal in, hast du rausgefunden, wo ein evangelischer Gottesdienst ist, gehst dahin, verstehst kein Wort, aber irgendwann kommt einer und übersetzt dir und stellst du fest, das ist derselbe Geist, ja, auch wenn ihr eine ganz andere Kultur, andere Sprache und was weiß ich, es ist derselbe Geist und die haben dieselben Lieblingsverse oder die singen dieselben Texte in den Liedern oder so, es ist derselbe Geist. Das ist der Heilige Geist. Genau. Habt ihr dazu noch Fragen oder irgendwie einen Kommentar oder ein Zeugnis oder so? Ja, Ayusha, du bist sehr viel dran, super, aber genau, vielleicht noch andere. Genau, ja, hast dich schon zurückgehalten, ja, genau. Sehr, sehr aktiv. Aber andere wollen vielleicht auch noch was sagen dazu? Uli? Ja. Ja. Genau, ja. Das ist es, genau. Also das, wenn ihr eine Sache von heute Abend nur mitnehmen wollt, dann nehmt das mit. Deshalb ist es auch wichtig, wenn ich Bibel lese, das auch beten zu tun, ne? So als ein Beziehungsgeschehen mit Jesus und nicht nur ein abstraktes Studium oder so, ne? Sondern das ist auch in Ordnung. Ja? Das ist zwar an der theologischen Universität, darf man das nicht so laut sagen, dass man das so macht, weil da soll ja alles schön objektiv und wissenschaftlich sein, außer da, wo ich studiert habe, da durfte man so fromm sein, wie man wollte, aber normalerweise ist sowas nicht so gern gesehen, ja? Weil man dann ja, das ist dann die, was dieser, dann gehst du ja nicht mehr objektiv ran, sondern subjektiv. Da hast du ja die fromme Brille auf und liest ja nur das fromme Zeug, was dir ja eh schon als Frommer dich wieder bestätigt oder so. Ja, aber das ist ja gerade der Witz. Das macht jeder. Nur ist die Frage, mit welcher Brille. Ja. Das macht jeder. Ne? Wie du sagst, wenn du sagst, es ist Kulturgut, und so wird ja dann auch manchmal die Bibel gelesen als historische Dokumente, die quasi sich auch nicht unterscheiden dürfen von anderen historischen Dokumenten. Also die Regeln, die für irgendwie De Bello Gallico von Caesar gelten, ne, die sollen auch für die Bibel gelten oder für die klassischen griechischen Sagen. Und wenn dann in den klassischen griechischen Sagen eben so Mythen drin sind, ja, so religiöse Geschichten, die so ausgedachte, dann müssen natürlich in der Bibel auch so Mythen sein, ne? Sowas wie Auferstehung oder so. Ja. Versteht ihr? Dann ist es, wenn ich mit der Brille da rangehe und will da lauter Mythen und Fabeln und unlogische Dinge und Widersprüche sehen, dann sehe ich sie auch. Ja. Wenn ich will, dass Gott da zu mir spricht, dann tut er das auch. Also das ist genau, wie gehe ich da ran. So, ich will das will ich nochmal so an einem krassen Beispiel deutlich machen, und zwar an den Lehren zur Auferstehung Jesu Christi. Da habe ich jetzt so eine schöne Tabelle wieder mal, und da muss ich erstmal erklären, was das eigentlich ist. Also es gibt drei theologische Strömungen in der Tabelle. Evangelikalismus, Neoorthodoxie und liberale Theologie. Das ist jetzt auch wieder total schematisch und schwarz-weiß, wie in allen meinen Tabellen. Aber wir müssen das auch so ein bisschen plakativ machen, sonst wird es zu kompliziert. Also es gibt auch Evangelikale mit Hang zum Neoorthodoxie und Liberale mit Hang zum Evangelikalismus. Es gibt da alle Mischformen, aber um das mal so auseinanderzuhalten, gehen wir da mal kurz durch. Also Evangelikalismus, das ist eine theologische Strömung im Protestantismus, die die Autorität der Bibel, die Notwendigkeit einer persönlichen Bekehrung und die zentrale Bedeutung des Kreuzestodes Jesu betont. Also wir, genau. Evangelikale legen großen Wert auf Mission und ein persönliches Glaubensleben. Ja, warte, ja, ist doch selbstverständlich. Wenn ihr so denkt, dann seid ihr ja genau richtig. Genau. Es gibt aber auch andere Richtungen. Die Neoorthodoxie ist eine theologische Richtung des 20. Jahrhunderts, besonders mit Karl Barth verbunden. die als Reaktion auf den Liberalismus entstand. Sie betont die Souveränität Gottes, die Verderbtheit des Menschen und die Notwendigkeit göttlicher Offenbarung durch die Bibel, aber interpretiert die Schrift nicht als fehlerlos. So, das ist also, Liberalismus ist ganz bibelkritisch, ja. Da bleibt nicht mehr viel übrig vom christlichen Glauben, aus unserer Sicht. Neoorthodoxie hat erkannt, der Liberalismus, das ist zu stark, zu krass, und hat dann ja auch im Dritten Reich dazu geführt, dass zum Beispiel da diese deutschen Christen entstehen konnten. Ne? Das war eben auch total liberal. Die haben mehr oder weniger mit der Bibel gemacht, was sie wollten. Da wurde dann Jesus zum Arier und was weiß ich. Also da hat man dann gesagt, nee, das kann es ja nicht sein. Außerdem diese Vergötzung von Hitler, also man hat das natürlich dann kritisch gesehen, hat gesagt, nee, wir müssen wieder über Gott reden, wir müssen wieder ein Stück weit die Bibel ernst nehmen. Trotzdem sagen die, wir nicht so wie die Evangelikalen, dass die Bibel irgendwie Gottes Wort ist, sondern da ist Jesus das Wort und die Bibel ein Zeugnis vom Wort. Vielleicht schon mal gehört, vielleicht ist eine andere davon geprägt. Viele Pfarrer ticken so, Rallye-Lehrer und so weiter. Karl Barth war ein sehr bedeutender Theologe, den aber kaum jemand liest, weil er meterweise Bücher geschrieben hat, die kaum zu verstehen sind. Also man liest immer nur Bücher von anderen, die Karl Barth gelesen haben und dann schreiben, was er sagt. Genau. Oder hat schon mal jemand von euch Karl Barth im Original gelesen? Ist, da habe ich mir gedacht, ich auch nicht. Ja, also vielleicht mal ein paar Seiten oder so, aber das ist, war halt ein Genie, ja, aber kaum nachzuvollziehen. Dann die liberale Theologie, eine Strömung, die seit dem 19. Jahrhundert versucht, den christlichen Glauben mit modernen wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnissen zu verbinden. Sie betont ethische Werte, Vernunft und die historische Kontextualisierung der Bibel, oft mit einer weniger wörtlichen Auslegung der Schrift. Das ist jetzt so harmlos ausgedrückt. Also es ist im Prinzip basierend auf der Aufklärung ein starker Wissenschaftsglaube. Also wir können auch die Bibel komplett wissenschaftlich untersuchen und auch kritisieren. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen den Evangelikalen, also die untersuchen auch die Bibel wissenschaftlich, aber sie würden immer sagen, nee, da ist eine Autorität, das steht mir nicht zu, das auseinanderzunehmen und zu kritisieren und auf eine Linie zu stellen mit anderen geschichtlichen Werken, sondern unsere Analyse geht vor allem darum, zu verstehen, was da drin steht und was damals gemeint ist. Okay, jetzt gucken wir uns die Auferstehung mal unter diesen drei Aspekten an. Also die Auferstehung von Jesus von den Toten. Ne? Die Wörtlichkeit der Auferstehung. Evangelikal wäre jetzt zu sagen, die Auferstehung Christi wird als wörtliches historisches Ereignis betrachtet. Jesus ist körperlich von den Toten auferstanden. Neoorthodox könnte sagen, die Auferstehung wird als real, aber nicht notwendigerweise als physisches Ereignis verstanden. Sie symbolisiert den Sieg des Lebens über den Tod. Also, es kann sein, dass Jesus wirklich von Toten auferstanden ist, aber nicht notwendigerweise. Ne? Hauptsache, das Leben hat über den Tod gesiegt, irgendwie. Liberal wäre zu sagen, die Auferstehung wird oft metaphorisch, also bildhaft oder symbolisch gedeutet. Sie repräsentiert die Fortsetzung des Einflusses Jesu und den Triumph seiner Lehren. Also in einer stark bibelkritischen, liberalen Sicht ist Jesus nicht von den Toten auferstanden, sondern mehr so sein Geist lebt weiter in uns Jüngern. Ne? Aber jetzt nicht da mit einem neuen Körper und so. Weil das gibt's nicht wissenschaftlich gesehen, das kann man nicht im Experiment nachvollziehen. Und das gibt's nicht auch. Das wäre ja ein einmaliges historisches Ereignis. Das gibt's nicht in der Wissenschaft. Genau. Also es muss alles immer nachvollziehbar sein. Genau. Also es fällt da aus dem Rahmen. Ja. So, Bezug zur Bibel. Evangelikal, die biblischen Berichte über die Auferstehung werden als wortgetreu und unfehlbar angesehen. Die Berichte sind Grundlage des christlichen Glaubens. Also wie es da steht, ist es auch passiert. Neoorthodox, die biblischen Berichte werden als glaubwürdige Zeugnisse des frühen Glaubens der frühen Christen gesehen, die ihre Erfahrungen in symbolischer Sprache ausdrücken. Also, ja, die haben das damals so geglaubt. Ja. Ob es jetzt geschehen ist oder nicht, wer weiß das schon. Aber auf jeden Fall haben sie es so geglaubt, ne? Und haben das irgendwie so zum Ausdruck gebracht. Liberal, die biblischen Berichte werden als historische Dokumente betrachtet, die die Überzeugung der frühen Christen widerspiegeln, aber nicht als wörtlich wahr verstanden. Das ist so ähnlich, das wäre noch krasser. Ja, die haben das damals wohl so gesehen. Ja. Jetzt die Bedeutung der Auferstehung. Die Evangelikal, die Auferstehung wird als Beweis für die Göttlichkeit Christi und als zentrale Grundlage für die christliche Hoffnung auf das ewige Leben verstanden. Also mit Paulus ist Christus nicht von den Toten auferstanden, ist unser ganzer Glaube umsonst. Neoorthodox könnte man sagen, die Auferstehung ist ein theologisches Symbol für Gottes Macht, Leben aus dem Tod zu bringen und steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Die würden wahrscheinlich schon sagen, Ostern ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Lehre, dass das Leben über den Tod gesiegt hat. Liberal wäre, die Auferstehung wird als Inspiration für das ethische und moralische Handeln gesehen, symbolisiert Hoffnung und den Triumph des Guten über das Böse. Also diese Geschichte, ja, dieser Mythos, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das inspiriert uns heute dazu, zu sagen, das Leben ist doch wichtiger als der Tod. Also ich versuche mich gerade mal da rein zu versetzen. Ich glaube das natürlich nicht, aber ich versuche immer so, genau, mich dann mal diese Brille aufzuziehen, für nur einen kurzen Moment. Die Leiblichkeit der Auferstehung, jetzt wird es natürlich spannend. Die Auferstehung wird als körperlich verstanden, das, was wir glauben. Jesus ist mit einem verklärten, aber dennoch physischen Körper auferstanden. Ja, also einem Auferstehungsleib. Ja. Neoorthodox, die Auferstehung ist weniger auf den physischen Körper konzentriert. Sie könnte als geistige oder metaphysische Realität verstanden werden. Ne? Das ist ein Geheimnis Gottes. Eine übernatürliche Realität, genau. Also überphysisch, also eine geistliche Realität, wenn man so will, genau. Also es kommt nicht so drauf an, ob Jesus jetzt körperlich auferstanden ist, aber das ist auf jeden Fall aus der Sicht eine wichtige geistliche Realität für uns. Ja? Und liberal wäre dann, ja, die Auferstehung wird nicht unbedingt als physisch verstanden, der Fokus liegt auf der geistigen Präsenz Christi in der Gemeinschaft der Gläubigen. Also, Jesus ist wahrscheinlich nicht von den Toten auferstanden, aber es macht nichts, weil Hauptsache er lebt irgendwie in uns weiter. Ne? Das ist ja die Hauptsache. Und dadurch ist er uns Vorbild und Inspiration und so weiter. Genau. Die soteriologische Bedeutung, also was bedeutet das für unsere Errettung? Die Auferstehung ist essentiell für die Erlösung. Sie zeigt den Sieg über die Sünde und den Tod und ermöglicht das ewige Leben für Gläubige. Also weil Christus von den Toten auferstanden ist, ne? Römer 6, wir mit ihm gestorben, wir stehen auf zu einem ewigen Leben, Taufe. Ja? So, das ist unsere Sicht und auch sehr deutlich bei Paulus. Neoorthodox, die Auferstehung symbolisiert die neue Schöpfung und den Beginn des Reiches Gottes, durch die der Gläubige Hoffnung und neue Existenz findet. Würde ich jetzt hier zum Beispiel auch voll mitgehen, ja. Das ist auch sehr Römer 6 mäßig. Aber wie gesagt, es funktioniert bei denen auch dann, wenn Jesus nicht unbedingt von den Toten physisch auferstanden ist. Das ist das Interessante bei denen. Also es ist dann auch immer umstritten, es gibt konservativere in dem Reich und liberalere. Aber rein liberal würde die Auferstehung als Symbol für die innere Erneuerung und das Engagement für Gerechtigkeit und Liebe im Sinne Jesu interpretiert. Also, ich muss gerade mal wieder reinzuversetzen. An Ostern feiern wir, dass das Leben gewonnen hat. Auch in uns hat das Leben gewonnen. Und deswegen engagieren wir uns für Liebe und Gerechtigkeit. Ja, ich könnte es auch in anderen Kirchen zur Not. Ja, genau. Aber würde ich nicht machen. Die historische Echtheit, Validität. Die Auferstehung wird als historisch verifiziertes Ereignis betrachtet, mit Zeugnissen und Augenzeugenberichten in der Bibel. Vorwort von Lukas: Ich habe die Augenzeugen befragt, ich bin allem nachgegangen, ich habe gründlich recherchiert. Ja, und in allen vier Evangelien ist die Auferstehung die Hauptgeschichte, ganz am Ende ganz viele Kapitel, Auferstehung, Auferstehung, so. Paulus beruft sich auf 500 Augenzeugen. Also das ist jetzt ja was, ich habe so einen Wälzer da oben im Büro, ja, von N.T. Wright, nur zum Thema Auferstehung, wo er quasi diese Position auf 800 Seiten oder so verteidigt und mit allen Sachen, ja, gut. Aber man kann es auch anders sehen, ist neo-orthodox, die historische Dimension wird weniger betont, der Glaube an die Auferstehung wird als Ausdruck der Erfahrung der ersten Christen gesehen. Ne? Also da geht es mehr drum, die haben das geglaubt. Oder die historische Faktizität wird oft in Frage gestellt, es steht keiner von den Toten auf, das gibt's nicht. Wo beweist mir doch, dass einer von den Toten auferstanden ist? Der Fokus liegt auf der theologischen und symbolischen Bedeutung der Auferstehung. Natürlich haben das die ersten Christen so geschrieben und vielleicht haben sie es sogar auch geglaubt. Ja? Und das ist ja auch sehr inspirierend für uns, ne? Damit auch wir in einem neuen Leben wandeln. Deshalb, genau, Liebe und Gerechtigkeit. Ja, warum habe ich euch sowas zugemutet jetzt? Das ist die große Frage, genau. Erstens, damit wir sehen, wir haben natürlich innerhalb der kirchlichen Landschaft auch eine gewisse Position. Ja. Wir sind, ja, schlimmes Wort, evangelikal, total verhunztes Wort, aber eigentlich gar nicht schlecht, bedeutet evangelisch und auch ja, im Sinne als Abgrenzung zum Liberalismus. Es gibt aber viele Menschen, die wurden auch anders geprägt. Ja. Und es gibt viele Rallye-Lehrer, Pfarrer und Theologen, die sind anders geprägt, die sind von anderen Richtungen geprägt. Und wenn es dir mal passiert, dass du in eine Kirche gehst und denkst dir irgendwie, also ich war mal in einem Ostergottesdienst, da wurde das alles so liberal ausgelegt, es war nicht einmal von Auferstehung die Rede, es wurde alles, und wir waren da mit so einem Missionsteam von OM und wir haben uns so gewundert, wir haben gedacht, was ist das, ja, es ist doch Ostern, wir müssen die Auferstehung Jesu feiern, aber es war alles nur so ein abstrakter, philosophischer, und es waren auch kaum Leute da und wir haben gedacht, wir haben halt wirklich gestaunt, was ist das? Und wir müssen verstehen, dass das sehr verbreitet ist in Deutschland und wir eigentlich die Außenseiter sind, ne? Also theologisch gesehen. Ja. Wir sind zwar sehr dynamisch, wie gesagt, sonst die anderen haben oft leere Kirchen, aber wir sind historisch gesehen und so, wir sind jetzt keine totalen Exoten. Also was wir glauben, zieht sich ja durch die Kirchengeschichte von Anfang bis Ende durch. Ja, es gab immer Leute, die so geglaubt haben wie wir. Aber gerade in Deutschland sind wir ein bisschen, werden wir manchmal ein bisschen misstrauisch beäugt, dass wir so alte Geschichten da glauben. Ja. Weißt du? Die Katholiken, ja, die habe ich hier, die kannst du überall einordnen. Genau, also es gibt bei Katholiken viele Bibelgläubige in unserem Sinne. Die sind da manchmal konservativer wie die lutherische Kirche, also die Landeskirche. Es gibt ja auch diese Mittelsicht auch und es gibt auch Liberale. Also da muss man wirklich gucken, bei den Katholiken gibt es alles. Die sind so riesig, ja. Charismatische Katholiken gibt es, also muss aber katholische Kirche, da kannst du jedem begegnen. Jesus und dem Antichrist, also da läuft jeder rum. Die ist so groß, ja, da kannst du jedem begegnen, da musst du halt gucken. Und ein Tipp, wenn du Katholiken geistlich einordnen willst, also eine Gemeinde, also am besten mal redet mit den Leuten und fragt sie, was sie glauben. Aber wenn du nur ganz wenig Zeit hast, dann guck, was ist vorne im Altarraum. Wenn Jesus vorne im Altarraum ist, ja, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Manchmal ist auch Maria im Altar, ganz vorne, im Zentral. Und Jesus an der Seite. Genau, das ist krass. Und die Päpste kannst du genauso da einordnen. Also mal so. Der jetzige, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Also ich weiß, dass er im Gegensatz zu den Päpsten vorher einen guten Draht zu evangelikalen Christen hat. Der ist ja aus Lateinamerika und der hat gesehen, die Evangelikalen dort füllen ganze Fußballstadien, ne, und rennen aus der katholischen Kirche weg, wegen ihrer klaren Botschaft und Bibel und neues Leben und Vergebung der Schulden, das ist alles. Und bei den Katholiken oft nur sehr traditioneller Glaube. Und er ist der erste Papst, der dann sich mit Evangelisten, großen lateinamerikanischen Evangelisten getroffen hat und Gespräche geführt und so. Und das muss man ihm ganz hoch anrechnen. Und dass er wirklich da einen großen Horizont hat. Was der jetzt im Einzelnen glaubt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er ein toller Politiker ist, so Kirchenpolitiker. Ja. Johannes Hartl ist auf jeden Fall... teilt er viele evangelikale Ansichten. Bin mir nicht sicher, ob er nicht hier und da auch, man müsste ihn mal selber fragen. Also auf jeden Fall ist er nicht liberal. Das ist schon mal ganz klar, genau. Sonst würden wir ihn ja, der ist ja sozusagen, der baut ja auch eine Riesenbrücke zwischen katholischer Kirche und uns, ja. Und mit diesem Gebetshaus und so, ja, das ist ja eine riesen Brücke und daran sieht man eben auch, es gibt eben auch diese evangelikale Bewegung in der katholischen Kirche und ich glaube, die wird immer stärker. Ich bin aber kein Spezialist. Ich weiß nur, dass 1979 kam die deutsche Einheitsübersetzung raus und das war ja eine deutsche Übersetzung und das war für Katholiken ungewöhnlich, weil normalerweise wird nur Latein gelesen, auch in den Gottesdiensten. Aber 1967 im Zweiten Vatikanischen Konzil hat man eben beschlossen, und das war eine ganz große Entscheidung, dass es gut ist, für jeden Katholiken die Bibel zu lesen. Deshalb kam 1979 die richtig gute Einheitsübersetzung raus. Und seitdem gilt offiziell, lieber Katholik, lies bitte deine Bibel. Vorher war das nicht unbedingt so. Da sollte vor allem der Priester die Bibel lesen, ne, und dann den Leuten erklären. Das war ein Riesen... Also eine ganz neue Brille war das auf einmal, ja. Und weil die haben einfach gesagt, ja, wir können ja nicht mehr so agieren wie im Mittelalter, ja, wo nur der Priester da lesen kann und so, sondern irgendwie die Leute sollen selber die Bibel lesen. Es dauert immer alles ein bisschen bei so einer großen Kirche, aber immerhin 67 haben sie das bekannt gegeben. Und jetzt dauert es nochmal Jahrzehnte, bis das jeder Katholik gehört hat und sich auch eine Bibel gekauft hat. Aber du kannst jetzt wirklich auch dem Katholik sagen, hier, dein Papst empfiehlt dir, liest du auch mal Bibel. Weil Katholiken sind manchmal sehr religiös, sie gehen in die Gottesdienste, aber sie haben manchmal wirklich nicht die Bibel gelesen. Das ist erstaunlich. Ja? Also, weil der Glaube vor allem aus diesem kulturellen Christsein besteht. Aber, und wenn sie die Bibel lesen, dann lernen sie Jesus kennen und sie werden oft auch charismatisch. Das ist dann so. Ne? Also super. Also ich habe da ganz viel Hoffnung für die katholische Kirche, dass sie da noch ganz viel tut. Okay. Den Orthodoxen, genau, das darf man jetzt nicht verwechseln hier mit Neo-Orthodox. Ne? Genau, also Orthodox heißt ja eigentlich sowas wie der ursprüngliche Glaube, ja. Und Neo-Orthodox, die sagt, das entstand in Abgrenzung zum Liberalismus, dass man sagt, wir wollen wieder zu dem Ursprünglichen zurück, es soll wieder um Gott gehen, es soll wieder um Jesus gehen. Das war die neo-orthodoxe Richtung. Orthodox ist ja noch viel, also Orthodox sind ja ganz alte Kirchen und da weiß ich nur, Ich will nicht zu viel erzählen, also nicht irgendwas erzählen, was ich nicht wirklich weiß, aber ich weiß, dass sie auch eine ganz starke Tradition haben und dass die Erkenntnis auch anders funktioniert bei diesen Kulturen, wo die orthodoxe Kirche stark ist, also gerade Nordafrika und so weiter. Die haben wie soll man das beschreiben? Also für unsere, die arbeiten eigentlich nicht theologisch. Also die arbeiten liturgisch und traditionell. Die würden sowas nie machen. Ja, so eine Lehre, wo alle Fragen beantwortet sind. Da geht es immer darum, sie arbeiten eigentlich ein Stück weit mystisch, damit haben sie wieder was mit Charismatikern gemeinsam. Du gehst in den Gottesdienst und erlebst das Reich Gottes. Um dich herum sind alle Heiligen, die gestorben sind und so. Dann wird die Bibel wird sehr viel vorgelesen, aber oft in uralten Sprachen, die keiner versteht. Also Aramäisch und so weiter. Und es ist bei den Orthodoxen gerade eine Riesendiskussion, ob man die Bibel auch in den Sprachen vorlesen kann, die man versteht. Ja. Ja. Also das ist, aber auch da tut sich einiges. Also jetzt stellt euch vor, weil die lesen sehr viel Bibel, die haben lange Gottesdienste, da wird sehr viel Bibel gelesen. Jetzt stellt mal vor, das versteht jemand. Ja. Das wäre auch der Hammer. Und das kommt jetzt mehr und mehr, dass junge Leute sagen, ich kann kein Aramäisch, Altaramäisch und so. Aber ihr müsst verstehen, es gibt zum Beispiel die aramäische Kirche, die ihr wichtigstes Gut, also ich habe mal mit einem aramäischen Priester gesprochen, sie sprechen ja die Sprache von Jesus, Aramäisch. Und ihre Bibel ist auch Aramäisch, obwohl die Bibel eigentlich ein Griechisch ist, aber egal. Also für sie ist das Aramäisch, das muss erhalten werden. Das ist das alte, das ist die Sprache von Jesus, die muss erhalten werden. Oder dann die anderen, die hatten wir mal untervermietet in Wetzlar, die hatten dann da so einen heiligen Gegenstand. Da brauchten die auch einen extra Raum für. Das war schwierig bei uns, weil wir hatten keinen Raum mehr. Aber die hatten so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, aber das war so ein Kasten. Und das war die Bundeslade. Ne? Ja, die hatten die Bundeslade. Ich dachte, als Theologe, Bundeslade, ja? Das ist euer Ernst, ja? Die Eritrea, genau, eritreisch-orthodoxe Gemeinde. Die haben ein Kloster da irgendwo in der Wüste, in Eritrea, wo sie also der Meinung sind, da tief in der Grotte ist die Bundeslade. Und dann stellen sie quasi Kopien her. Und erst wenn du die Bundeslade hast, also eine Kopie davon, dann darfst du Gottesdienst feiern. Ja. Es ist eine andere Welt, kann ich nur sagen. Ja. Aber die haben dann auch, dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, wir haben einfach eine Putzkammer, das ist wahrscheinlich nicht angemessen, wo wollt ihr das? Wir haben einfach keinen Raum für sowas. Und dann haben sie halt gesagt, na gut, dann feiern wir halt nur Bibelstunde. Dann haben sie immer da so Bibelstunden gemacht. Ich habe nicht verstanden, was sie da genau gemacht haben. Sie haben Bibel gelesen, auch mit Kind, also die, für Kinder war das immer, aber die ganzen Eltern waren auch dabei. Da war immer schwer was los. Also haben auch Bibel gelesen. Ja, aber ich glaube, diese Fragen, die wir gerade durchgenommen haben, ist gar nicht in ihrem Spektrum. Also es ist wahrscheinlich, ist überhaupt nicht drin in ihrem Welt, genau, ja. 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 Ja, cool. Genau. Also ich muss auch sagen, ich war in einem orthodoxen Kloster, weil die Evangelische Allianz es war die ACK, die haben sich gerne auch im Kloster da getroffen, in Kröffelbach. Und da lagen zum Beispiel auch so evangelistische Traktate aus. Da war ich doch sehr erstaunt. So hier 4 geistigen Gesetze oder Brief an dich oder so in allen Sprachen, so wie Stefan sich auf der Straße verteilt oder Thorsten, ne? Haben die da alle ausliegen gehabt. Das hat mich sehr gefreut. Da habe ich gedacht, ja, es gibt auch Evangelium hier. Ne? Also ist wahrscheinlich, aber auch die orthodoxe Welt ist riesig, das sind ganz viele Leute. Da gibt es wahrscheinlich auch einfach alles. Ne? Aber liberal kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie gesagt, die studieren auch anders, die lernen das, was die Kirchenväter gesagt haben, Das wird alles auswendig gelernt und natürlich die Bibeltexte, alles schön auswendig in ihren Originalsprachen oder alten Sprachen. Und dann wird das rezitiert. Ne? Ja. Und du kannst beim orthodoxen Gottesdienst übrigens auch einfach kommen und gehen. Der geht dann so 5 Stunden oder so, kommst du aber irgendwann, machst du 1-2 Stunden mit, wieder und gehst halt wieder. Ne? Fast wie bei uns manchmal. Oh ja, das war jetzt ein bisschen frech. Genau. Genau. So, ich würde euch gerne entlassen, mit dem letzten Fragebogen will ich euch nicht auch noch quälen, aber es könnte sich lohnen, den mal in einer ruhigen Stunde noch auszufüllen. Welche kirchlich-theologische Prägung habe ich? Ein bisschen detaillierter. Ne? Aber dass man mal drüber nachdenkt, wie bin ich eigentlich geprägt worden? Und als letzte Seite habt ihr einfach nochmal eine Liste von Hilfsmitteln für die Exegese. Einmal einige Tipps mal an was man sich mal so zulegen kann oder so. Genau. Oder zu Weihnachten wünschen und einfach nochmal aufgelistet. Genau. Ja, in dem Sinne würde ich gerne für heute Schluss machen und habe mich sehr gefreut über die rege Teilnahme und auch die das nachhören oder so und in Hauskreis vielleicht nacharbeiten. Ja, heute ging es mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt, ja, sondern vielleicht ein bisschen, seid euch bewusst, jeder geht auch ein Stück weit so, wie er ist, an die Bibel ran, aber wenn wir es mit Gottes Geist tun und auch bereit sind, tiefer zu graben und tiefer zu gehen, dann kommen wir in diese schöne Spirale, ja, wo wir einfach immer mehr erkennen dürfen, wer Gott ist, wer Jesus ist und was Gott uns zu sagen hat. Ja. Amen. Genau. So.